Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute soll es um Emotionen in der Produktarbeit gehen. Und Dominik hat dafür einen tollen Gast an seiner Seite, nämlich Stefanie Weber von Fielmann. Sie ist eine ganz erfahrene Produktexpertin und insbesondere im Bereich UX sehr gut aufgestellt. Mit dem Bezug zu Emotionen in einem Produkt sind so Dinge gemeint wie Angst oder Reibung, vielleicht auch Langeweile. Also alles, was eine emotionale Verbindung zum Produkt herstellt. Wie man daraus Chancen generieren kann, wie man das nutzen kann in der Produktentwicklung. Dazu hört ihr im Gespräch zwischen Dominik und Stefanie eine ganze Menge. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und einen Haufen voll Impulsen aus dieser Episode.
Produktarbeit ist ganz oft auch, ganz ehrlich, Arbeit mit Menschen. Und Menschen sind keine rationalen Wesen, zumindest wenn man ehrlich ist, weil da gibt es eine ganze Menge Emotionen. Zeit also, dass wir uns mit dem Thema Emotionen in der Produktarbeit beschäftigen. Und wenn ich wir sage, dann habe ich mir einen Gast eingeladen, die sich hervorragend damit auskennt. An meiner Seite ist mich heute Stefanie Weber. Schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir steigen gleich in das Thema auch direkt ein. Ich möchte aber so ein bisschen den Kontext setzen. Magst du dich vielleicht denjenigen, die dich noch nicht kennen sollten, einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Stefanie. Ich bin bei Fielmann für das User Experience Design verantwortlich. Und besonders interessieren mich ja Emotionen, nicht nur in der Produktentwicklung, sondern auch in Teamprozessen. Und auch so die neurowissenschaftliche Erklärung dahinter. So ein bisschen mein Special Interest, zu dem ich viel recherchiert habe und schon sehr viel lernen durfte.
Sehr gut. Ich sehe also genau die richtige Person eingeladen für heute. Dann lass uns auch mit dem Thema direkt einsteigen. Emotionen ist ja ein großes Feld. Was würdest du sagen, welche Emotionen in der Produktarbeit eigentlich besonders relevant sind?
Besonders relevant sind Angst, Reibung, Scham und Langeweile. Das habe ich so als vier ganz essentielle Emotionen herausgefunden für die Produktentwicklung.
Angst ist, glaube ich, etwas, was ich sehr gut jetzt verstehen kann, auch Scham und vielleicht Langeweile. Magst du mir Reibung erklären, was du da als Emotion genau mit verstehst?
Ja, aber sonst, wenn wir Reibung im Kontext zu User Experience Design verstehen, dann sprechen wir immer von frictionless experiences, also reibungslosen Abläufen. Unsere KundInnen, die sollen quasi im Flow bleiben und nicht unterbrochen werden. Und wir setzen Reibung ganz gezielt im User Research rein, um bestimmte Sachen herauszufinden. Wie, da kann ich gerne später nochmal drauf eingehen.
Dann lass uns wirklich mal einsteigen, aber ich würde gerne mit Angst eher anfangen. Reibung werden wir dann gleich machen, aber ich glaube, Angst ist deswegen ganz spannend, weil wir auch in dem Kontext, in dem wir uns jetzt hier gerade bewegen, so Sachen schon gehört haben wie psychologische Sicherheit, dass Teams dann besser sind etc. Jetzt hast du gesagt, es gibt so vier Emotionen, die du als besonders relevant für die Produktarbeit empfindest. Warum Angst?
Ja, wir sprechen ja in der Produktarbeit sehr viel über Prozesse, KPIs und Methoden, aber eigentlich ganz wenig über Emotionen. Und dabei ist Angst eigentlich so die größte Hürde, würde ich sagen, um überhaupt Innovationen zu schaffen oder auch ja in der Teamarbeit da quasi in die Kreativität zu kommen. Und ich glaube, das liegt daran, dass unser Gehirn ist ja quasi seit jeher auf Überleben programmiert, und wenn da quasi was Neues um die Ecke kommt, dann aktiviert sich ein Zentrum im Gehirn, so die Amygdala, und sagt hier, Achtung, hier ist was Neues, Gefahr. Und ja, was machen wir da ganz automatisch? Ich glaube, wir ziehen uns zurück und beruhen uns auf Altbekanntes, so dieser Spruch hier, haben wir immer schon so gemacht. Das bietet eben Sicherheit und das blockiert Innovation in der Produktarbeit. Deswegen ist Angst, glaube ich, ein ganz essentieller Faktor, den wir besser berücksichtigen sollten.
Du hast jetzt gerade gesagt, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja ein klassischer Spruch, den wir in der Produktarbeit intern ganz oft hören. An welchen Stellen siehst du Angst in der Teamarbeit und wie geht ihr damit beispielsweise um?
Genau, also in der Teamarbeit, ich glaube, im Team ist es super wichtig, dass eine Atmosphäre herrscht, in der man eben zusammen auch mal ein bisschen verrückt sein kann, also auch mal gewagtere Ideen äußern kann. Und ich glaube, das geht eben nur, wenn diese psychologische Sicherheit herrscht, die du gerade eben schon angesprochen hast. Deswegen ein ganz essentieller Faktor für die Teamarbeit ist es eben, so ein Umfeld zu schaffen, wo man keine Angst hat, seine Meinung zu sagen oder auch seine Perspektive zu äußern. Denn gerade diese individuellen Perspektiven sind ja so wichtig. Und wenn man dort im Team dann ja sich eher unter Druck gesetzt fühlt, irgendwie so, oh, jetzt muss ich irgendwie das Richtige sagen, jetzt muss ich irgendwie die tolle Idee haben, dann äußert man vielleicht gar nicht das, was man wirklich denkt. Und das ist super schade, weil gerade diese wirklich individuellen Perspektiven sind eben super, super wichtig.
Ja, ich glaube, das ist was mich immer an der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Methode des Brainstormings so ein bisschen stört, ne? Das Thema soziale Erwünschtheit, und ich will jetzt hier gegenüber den anderen nicht eine total absurde Idee rausholen. Wobei ich es immer gut finde, wenn absurde Ideen auftauchen, weil die vielleicht auch andere wiederum helfen, dann andere Ideen zu finden und man irgendwann fragen kann, okay, das ist alles absurd, aber wie könnten wir jetzt trotzdem etwas Wertvolles daraus ziehen? Aber dafür braucht es halt diese Sicherheit.
Ganz genau. Und da gibt es auch eine super Methode dazu. Das heißt die Worst Possible Idea Method. Und die macht eben genau das, dass man nicht versucht, irgendwie jetzt auf Druck heraus irgendeine super Idee irgendwie zu liefern, die alle toll finden, sondern man darf quasi mit der schlechtmöglichsten Idee um die Ecke kommen und man darf die noch absurder machen. Und dann gerät man eher in so eine Art Spielflow, wo man sich eben ja vielleicht auch mal traut, irgendwie noch verrücktere Dinge zu sagen. Und das Lustige ist eben, wenn man dann ganz viele super schlechte, absurde Ideen gesammelt hat, man kann das dann wieder umdrehen und daraus dann wirklich gute Ideen wieder generieren. So, also diese Methode, die mag ich sehr gerne. Und die macht auch sehr viel Spaß im Team.
Ja, ich kenne das als Kopfstandmethode, beziehungsweise es ist so perplex, es ist so absurd, wir drehen es halt um. Okay, was müssen wir machen, damit wir, keine Ahnung, Konflikte eskalieren, so richtig wild eskalieren lassen? Oder was müssen wir machen, damit die Organisation so richtig vor die Wand fährt? Und dann fangen sie auf einmal an, alle kreativ rumzuspinnen, weil schlechte Ideen darf man ja haben und dann ist die Angst wie weggeflogen.
Ganz genau. Ja, der Kopfstandmethode habe ich in dem Kontext auch schon mal gehört. Und das macht halt einfach auch super Spaß, weil man eben so diese wirkliche Erlaubnis hat, vielleicht auch vor sich selber wirklich rumzuspinnen. Und das würde man, glaube ich, sonst nicht, wenn man, wie du sagst, so diese soziale Erwünschtheit irgendwie hat und denkt, man müsste jetzt irgendwie performen.
Gut, also psychologische Sicherheit im Sinne von, wir dürfen eigentlich oder wir sollten so wenig Angst wie möglich im Team haben, bedeutet wahrscheinlich, dass wir, ne, mit so Methoden, wie du es gerade genannt hast, erstmal auch den Raum aufmachen für, man darf auch scheitern, man will vielleicht sogar auch scheitern mit schlechten Sachen, einfach um daraus dann irgendwas zu lernen. Thema psychologische Sicherheit kommt ja auch sehr stark aus einer Studie, die mit Google assoziiert ist, wo dann auch Teams, die gut performen, einfach untersucht worden sind, was zeichnet die besonders aus. Das fand ich einen sehr spannenden Punkt. Wo siehst du in deiner bisherigen Arbeitserfahrung vielleicht auch noch andere gute oder schlechte Praktiken, gerne auch schlechte, rund um das Thema Angst und Produktarbeit im Team?
Schlecht zum Beispiel, ja, wenn man an das Thema Innovation denkt, also manche Firmen denken ja, dass das, was sie erfolgreich gemacht hat, dass sie das auch einfach immer weitermachen können und damit eben sicher fahren und gar nicht innovative Sachen sich überlegen müssen, um erfolgreich zu bleiben. Das nennt man auch das Innovators Dilemma. Und das sehe ich als ganz große Gefahr, dass man sich quasi darauf verlässt und dann eben nicht den Mut hat, vielleicht was ganz Neues auszuprobieren. Und ich glaube, darum geht es eben auch. Also sowohl ja, die jetzt auf Produktarbeit übersetzt, die Produkte, die man hat, weiter optimieren, aber auch im Idealfall gleichzeitig auch ein bisschen disruptiv und um die Ecke denken, damit man dann eben nicht plötzlich überholt wird von einer anderen Firma, die vielleicht eine bessere Idee hatte oder eine innovativere Idee hatte.
Das ist nicht vor allem deswegen spannend, weil sämtliche Veränderung immer mit Unsicherheit zusammenhängt. Also sämtliche Veränderungen. Das ist auch blödes Beispiel, aber gehen, ne? Also Fortbewegung gehen, ist am Ende kontrolliertes Fallen. Ich bin in einem stabilen Zustand, ich stehe, ich sitze, wie auch immer, und jetzt gehe ich. Und das ist halt mit auch Unsicherheit verbunden. Ich könnte ja stürzen, ich könnte ja stolpern. Also etwas. Und da kommt dann so die Angst rein, die uns vielleicht davon abhält, die wichtigen Sachen zu machen, weil unter Umständen, du hast es gerade gesagt, ne, eine andere Firma überholt uns vielleicht, nimmt uns Marktteile ab. Wir werden vielleicht auch weniger relevant. Wir können den Mehrwert nicht mehr liefern, den wir eigentlich liefern wollen, weil wir uns nicht an Rahmenparameter angepasst haben, sondern auf dem anscheinend sicheren Hafen zurückgeblieben sind.
Ich glaube, da können wir uns ganz viel von Kindern abschauen. Gerade, ja, wie du sagst, laufen, schönes Beispiel. Ne? Sieht man bei kleinen Kindern, die stehen einfach immer wieder auf und versuchen es immer wieder neu. Und ich glaube, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Also nicht, dass die keine Angst hätten, aber die versuchen das halt immer wieder.
Jetzt haben wir gerade sehr über das Team und in die Organisation hineingeguckt. Jetzt reden wir über Produktarbeit und Produktarbeit bedeutet ja immer, etwas für andere zu machen. Also wir wollen ja Produkte bauen, die irgendwer benutzt. Wo siehst du in dieser Schnittstelle, gerade zu den Verbrauchern, Verbraucherinnen, zu den NutzerInnen und so weiter, wo siehst du da Angst als relevante Emotionen, die wir irgendwie berücksichtigen und irgendwie auch darauf reagieren müssen?
Ich glaube, so dieses klassische Beispiel aus dem E-Commerce-Kontext kennen wir alle, also quasi der Einsatz von Biases, also von Behavioral Design, um eben die User zu einem Kauf zu bringen, also sei es durch quantitative Verknappung, hier gibt es nur noch 3 Stück, oder zeitliche Verknappung, irgendwie Countdown-Timer, oder auch Social Proof, eben hier so viele 1000 Leute haben dieses Produkt gekauft, ist mit 4,5 Sternen bewertet, also muss es ja gut sein. Das alles setzt User quasi in einem digitalen Kontext ja eher unter Druck und verleitet sie vielleicht dazu, ja, etwas zu kaufen, zu dem sie noch gar nicht wirklich bereit sind oder dass sie dann vielleicht Retoure schicken. So. Ich glaube, da spielt Angst eine sehr große Rolle. Das ist der Loss Aversion Bias, nennt sich der auch, dass wir eben Angst haben, etwas zu verlieren oder eben einen guten Deal nicht zu bekommen. Und so sehen wir das sehr häufig eben im E-Commerce-Kontext eingesetzt. Und ja, also bei Vielmann gehen wir eher mit dem Grundsatz, wir möchten repressionsfrei beraten und User nicht unter Druck setzen. Würde uns auch gar nichts bringen, wenn es quasi im Digitalkontext User eine Korrektionsbrille bestellen und sie die dann doch nicht wollen, unsere Retoure schicken, dann bringt uns das ja nichts. Oder? Dann haben wir einen großen Verlust, weil niemand anderes kann diese Brille aufsetzen. Die ist ja quasi mit deiner individuellen Stärke und deiner Pupillendistanz perfekt auf dein Gesicht angepasst und die kann niemand anders benutzen. Vielleicht anders als andere Artikel, die man im E-Commerce sonst kauft, die eben nicht individuell angepasst sind. Und deswegen gucken wir uns eben ganz stark an, wie wir Behavioral Design einsetzen und dass wir das eben in Einklang mit unseren Markenwerten tun. Also zum Beispiel haben wir auch unsere Designprinzipien aus den Markenwerten abgeleitet. Und zum Beispiel als Markenwert haben wir, dass wir eben als Familienunternehmen optimistisch, einfühlsam und engagiert sind. Und was heißt das runtergebrochen auf Design Principles? Haben wir so definiert, dass wir eben uns um unsere Nutzenden kümmern, indem wir die investierte Zeit wertschätzen. Das heißt, wir reduzieren die Inhalte aufs Wesentliche und präsentieren sie klar und strukturiert. Oder auch unser Firmenwert, wir hören zu, wir beraten und wir bieten einen Mehrwert. Heißt für uns runterdekliniert, wir hören auf die Bedürfnisse unserer User und strukturieren unsere Inhalte nach ihren Bedürfnissen und nicht nach unserer internen Organisationsstruktur. Und das bietet uns so den Rahmen für Entscheidungen im Produktentwicklungsprozess.
Wenn wir jetzt Angst nehmen und du hattest als andere Emotion ja eben auch Reibung genannt, würde ich jetzt gerne so ein bisschen rübergehen zur Reibung, weil ich es interessant finde, wenn ich jetzt so Strukturen aufbaue, die sehr aus Nutzerperspektive sind, die ich vielleicht auch kenne, um Angst abzubauen und so weiter, dann kommt Reibung, oder man kann es ja vielleicht auch ein bisschen umbenennen, aber so eine Irritation, die dann irgendwie passiert, die ja dann trotzdem nochmal dagegen arbeitet. Also während ich, so fühlt sich das gerade an, ich kann auch vollkommen falsch liegen, dann korrigiere mich bitte, dass ich zum Beispiel der Angst damit begegne, dass ich sage, okay, ich habe hier Strukturen, die dementsprechend, was du hast etwas, das du wiedererkennen kannst, eine gewisse Sicherheit, die dadurch entsteht, aber jetzt reden wir auch noch über Reibung. Und vielleicht reden wir auch gleich über Reibung im Team und nach innen gerichtet, aber lass uns doch ruhig mal anfangen, weil wir gerade bei den NutzerInnen und bei den VerbraucherInnen sind. Wie nutzt ihr Reibung? Wo ist Reibung relevant? Und warum sollte ich mich eigentlich mit Reibung auseinandersetzen?
Ja, für die EndkundInnen, sagt man quasi aus dem UX-Design-Prinzip immer, es soll alles reibungslos irgendwie funktionieren im Flow. und alles schnell und reibungslos sein. Aber das stimmt meiner Meinung nach nicht immer. Wenn wir jetzt quasi Angst und Reibung verbinden, also User haben eine gewisse Skepsis gegenüber neuen Technologien. Das hängt wieder damit zusammen, hier unser Gehirn hat eben Angst vor Neuem, weil es eben was Unbekanntes ist. Und wir beschäftigen uns eben damit, wie können wir Usern quasi diese Angst nehmen, und dabei kann Reibung tatsächlich helfen. Als konkretes Beispiel, du kannst mittlerweile online in unserem Online-Shop, wenn du eine Korrektionsbrille kaufst, mit deinem Handy oder deinem Laptop die Pupillendistanz messen. Das ist diese Distanz, die sonst optische Fachkräfte in der Niederlassung messen. Das ist quasi so die Distanz von Pupille zur Nase, quasi von deinem linken und deinem rechten Auge. Und die ist einzigartig, also auf dein Gesicht und auf die Fassung. Und deswegen musst du für jede Brille auch neu vermessen werden. Und das kannst du jetzt eben auch online machen in der Bestellstrecke. Und das ist erstmal was, wo User ja sehr skeptisch sind. Zu Recht auch, kann ich sehr nachvollziehen. So irgendwas, was quasi eine Fachkraft in der Niederlassung manuell kompliziert macht. Wie soll das jetzt mit meinem Handy gehen? Verstehe ich nicht. Und da benutzen wir uns tatsächlich eines kleinen Tricks im Behavioral Design. Und in diesem ganzen Prozess kommt dann quasi so ein Bild, da musst du dein Gesicht platzieren in einem Kreis und dann kommt auch so ein Countdown-Timer, 3, 2, 1 und so ein grüner Kreis schließt sich dann quasi um dein Gesicht drum und gibt dir eine optische Rückmeldung, ob es geklappt hat. Und dann kommt quasi so ein kleiner Screen, wo sich so ein Loading-Spinner dreht und dann kommt erst das Ergebnis. So, wir könnten das Ergebnis eigentlich sofort anzeigen, aber wir haben eben herausgefunden, dass diese mini kleine Verzögerung den Menschen hilft, diesen Prozess, ja, dem Prozess besser zu vertrauen, weil es eben das vermenschlicht, was im Hintergrund geschieht. Die Maschine, die vermisst ja bestimmte Messpunkte in deinem Gesicht. Und wenn wir das quasi sichtbar machen und vermenschlichen, das nennt sich der Labor Illusion Effekt, also der Arbeitsillusionseffekt, dann vertrauen die User dem Ergebnis mehr.
Das finde ich auf vielen Ebenen sehr sympathisch, weil es natürlich, du hast das gerade das angesprochen, ich kenne Sachen im anderen Kontext, Sachen, die manuell gemacht werden, die mit einer gewissen Expertise gemacht werden müssen. Und warum soll ich der Technik jetzt vertrauen, wenn die sozusagen instantan irgendwas erzeugt als Antwort? Ne, ist das jetzt richtig? Ich hatte Sachen irgendwie nochmal korrigiert, nochmal überlesen. Das ist, wenn wir uns heute LLMs anschauen, ähnlich. Ne, wenn da steht, denkt nach und dann kommt ein Ergebnis, dann hat man vielleicht ein anderes Gefühl, ob das jetzt gut oder schlecht ist, als wenn es sofort loslegt und eine Antwort liefert. Jetzt will ich aber gar nicht in das Thema KI und LLMs reinrutschen, sondern wir waren gerade bei dem Thema Reibung, Irritation. Also es muss nicht alles reibungslos sein. Wenn wir das jetzt aber betrachten für in die Organisation, in das Produktteam, wie gehst du da mit dem Thema Reibung um? Wie siehst du das?
Ja, also auch da macht Reibung Sinn, weil gerade in der Teamarbeit, hatten wir vorher auch schon angesprochen, sind verschiedene Perspektiven einfach total essentiell in Kreativprozessen. Und ja, wir kennen es alle im Team, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Menschentypen erzeugen eben auch Reibung. Und das ist gar nichts Schlechtes, sondern das ist eigentlich gut so. Also so quasi, wenn wir ins Team gucken, so diese Neurodiversität, also die Vielfalt unterschiedlicher Denkweisen und Persönlichkeiten, die können sich halt super ergänzen, komplementär, und die behindern sich nicht. Und ich glaube, das muss man aber auch fördern im Team, dass das eben okay ist, dass jeder anders tickt, jeder hat irgendwie andere Triggerpunkte, jeder geht anders mit Emotionen um und das ist okay so. Genau wie in der Natur ja auch Biodiversität von Vorteil ist und nicht von Nachteil. Und ja, man kann sich halt diese unterschiedlichen Arbeitsweisen auch zunutze machen.
Hast du denn Erfahrungen gemacht, wo Reibung dir besonders geholfen hat oder dem Team als Ganzes?
Also wo ich immer wieder überrascht bin, wenn wir quasi strukturierte Kreativmethoden einsetzen, was dann tatsächlich für Ideen dabei rauskommen. Also ich finde es immer sehr schön zu sehen, also ich nutze zum Beispiel super gerne die Methode, wo wie erst individuell quasi jeder für sich eine Idee aufschreibt in 1 bis 2 Minuten. Dann geben wir den Zettel quasi nach rechts weiter. Das heißt, du kriegst quasi von deinem Nachbarn, deiner Nachbarin eine Idee, die sie formuliert hat. Und du musst dann auf dieser Idee aufbauen. Entweder Sachen dazu tun oder wegtun oder eben Kommentare dazu schreiben. und dann machst du es nach 2 Minuten nochmal. Und das heißt, du hast dann eine Idee, auf der 2 unterschiedliche Personen dann Sachen hinzugefügt oder aufgebaut haben. Und du kriegst dann nach diesem 2-mal Weitergeben deine Ursprungsidee wieder zurück und darfst dann selber entscheiden, welches Feedback nehme ich denn an und womit gehe ich jetzt weiter. Und da überrascht mich immer wieder, wie unterschiedliche und coole Sachen dabei rauskommen. Also Dinge, an die ich vorher halt niemals gedacht hätte. Und deswegen bin ich da so ein großer Fan von inklusiven Kreativmethoden, wie es eigentlich per se alle Design-Thinking-Methoden sind.
Ich finde das sehr schön, weil einfach aus dem Kontext heraus, ich habe eine Idee und jemand anders reibt sich sozusagen an dieser Idee, baut sie weiter auf, fügt Irritationen am Ende auch hinzu. Und mit der Methode, die du meinst, ich kenne das vor allem als 6-3-5-Methode, 6 Personen, 3 Ideen, 5-mal weiterreichen. Natürlich auch mit anderen Anzahl von Personen und so weiter, wunderbar machbar. Ich finde, man kann das auch anders machen mit einer Mindmap beispielsweise, dass jeder eine Mindmap macht zu einem bestimmten Thema und da dann Ideen quasi rauswachsen aus der Mitte und man daran dann anschließen kann und so weiter. Das ist aber am Ende schon fast egal, wie man es genau macht. Ich finde, was du eben betonst, so schön und spannend, weil nochmal auf das Thema Angst zurückzukommen, ne, es ist so dieses Brainstorming ist nicht so richtig gut, Brainwriting finde ich wieder besser, wo halt jeder für sich Sachen schreibt und nicht dem direkten Feedback ausgeliefert ist. Und dann kommt diese Irritation vielleicht, diese Reibung, die ich brauche, um einfach auch etwas kreativer mit meiner Idee auch zu spielen oder als Gruppe damit umzugehen. Was da eben dann nicht kommt, und das ist jetzt meine Überleitung zur nächsten Emotion, weil so eine Öffentlichkeit ein Stück weit innerhalb des Teams fehlt. Ich mache jetzt komische Idee und ich reiche es weiter und ich spinne weiter doof rum. Da sehe ich weniger Platz für Scham, weil man eben einfach was rumarbeiten kann. Und du hattest auch Scham genannt als ein Thema. Jetzt sind wir schon wieder beim Team. Dann lass uns auch bei Scham mal schauen, was das denn mit dem Team macht, wie das dann zusammenarbeiten und so weiter an Relevanz hat.
Ja, im Team hast du es eigentlich vorher schon gut angesprochen. Also früher war meine größte Scham im Team zu sprechen. Also ich bin eher introvertiert und früher wirklich mein Albtraum-Szenario waren diese von dir angesprochenen offenen Brainstormings, so wo halt keine strukturierten Methoden eingesetzt wurden, sondern hier setzt euch mal hin, am besten abends irgendwie nach Feierabend, so in der Werbeagentur früher, und macht mal irgendwie tolle Ideen. Und ja, meistens haben dann eben nur die Leute geredet, die am lautesten reden oder am ersten reden, und das war nicht ich. Und dann mit dem, was sie gesagt haben, haben sie alle anderen auch geframed. Und am Ende kamen eben keine guten Ideen dabei raus. Und deswegen ist mir das eben auch so wichtig, jetzt vielleicht eben dieses Umfeld zu schaffen, in dem man keine Scham im Team fühlt, sondern eben mithilfe dieser strukturierten Methoden irgendwie zu besseren Ergebnissen kommt. Und was, finde ich, als ganz konkretes Beispiel super dabei hilft in der Teamarbeit, ist, so die Übung Manual of Me zu machen. Das heißt, das ist quasi so eine Bedienungsanleitung für einen selbst. Das haben wir auf unserem letzten Teamtag auch gemacht und haben das quasi ausgefüllt und uns gegenseitig vorgestellt. Also da stehen dann zum Beispiel so Sachen drin wie hier bitte nicht spontan anrufen, sondern schreib mir lieber asynchron erstmal eine Teams-Nachricht. Oder ich bin irgendwie kein Morgenmensch. Also ich mag keine Meetings vor 9 Uhr. Oder was solltest du noch über mich wissen? Hier, das und das, keine Ahnung. Hier, ich habe ADHS, das heißt, ich bin nicht gut im Strukturieren, aber ich bin super gut irgendwie im spontanen Sparring. Also wenn du irgendwie spontanes Sparring brauchst, dann weiß man quasi, an wen man sich wenden kann. So. Und wenn wir das alle über uns wissen im Team, dann fällt es ja auch sehr viel, also dann fällt eben dieser Charme weg. Dann wissen wir, mit welchen Themen kann ich zu wem kommen. Und es herrscht eben wieder quasi mehr diese psychologische Sicherheit im Team. Und so können wir uns alle viel besser optimal unterstützen.
Ich finde, was sich jetzt so langsam in unserem Gespräch ja auch zeigt, dass die Sachen alle auch Verbindungen untereinander haben. Ne? Du hattest jetzt gerade das Thema psychologische Sicherheit nochmal angesprochen, was wir bei Angst eben hatten. Und ich finde es, ich liebe diese Methode. Ich finde dann so ein persönlicher Waschzettel mega, einfach weil jeder halt anders ist. Und erstens sollten wir das begrüßen und zweitens aber auch wissen, wie wir damit umzugehen haben. Und genauso wie du gesagt hast, aber es hat halt auch was mit Mut zu tun, so etwas aufzuschreiben. Ne? Also beispielsweise, es gibt Themen, da reagiere ich allergisch drauf. Dann kann ich das draufschreiben, wenn ich den Mut dafür habe. Also ich glaube, die Sachen, die du jetzt halt alle so nach und nach nennst, die fügen sich auch wunderbar zusammen.
Richtig, genau. Also ich reagiere zum Beispiel total allergisch auf Meetings ohne Agenda, weil ich dann überhaupt nicht weiß, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ist das Meeting, keine Ahnung, auf Deutsch oder auf Englisch? Das wüsste ich einfach gerne vorher. Ich muss mich da irgendwie mental quasi drauf einstellen. Hat vielleicht auch wieder mit der Introversion zu tun. So. Aber ja, du hast recht. Also diese Manual of Me-Übung, die macht man besser im kleineren Teamkontext, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt alles irgendwie im größeren Kreis teilen. Also da muss man schon gucken. Ich glaube, da braucht man erstmal so eine Grundsicherheit, bevor man diese Übung machen kann.
Wo du die Termine ansprichst, der wahrscheinlich die perfekte Termineinladung ist eine Einladung zu einem Termin mit der direkten oder der Führungskraft darüber, jemanden aus der HR und keine Agenda und als Titel Gespräch. Dann könnte ich dir auf jeden Fall sagen, da kickt bei, glaube ich, allen irgendwie erstmal Angst, Sorge, Unsicherheit und so weiter voll rein.
Definitiv, ja, Horror.
Aber dann lass uns jetzt wieder, wir wechseln gerade so ein bisschen hin und her, aber ich finde das gerade ganz gut, das so bei jeder Emotion auch mal mitzumachen. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, das Thema Scham intern. Wie gehen wir damit um, das so ein bisschen zu öffnen, dass man so ein bisschen Scham auch verlieren kann? Natürlich nicht zu viel, bitte, aber da, wo es eben auch störend ist. Wir reden aber ja auch immer auch über die NutzerInnen und so weiter. Wo siehst du da Scham als relevanten Teil der Produktarbeit?
Ja, da ist mein Lieblingsbeispiel. Also wir sind ja als User Experience Design Team ganzheitlich quasi für die Omnichannel Experience bei Fehlmann verantwortlich. Das heißt, wir machen auch Research in den Niederlassungen vor Ort. Also vertesten dort Prototypen, sprechen mit den optischen Fachkräften, wo so ihre Herausforderungen sind, weil wir eben nicht nur die EndkundInnen-Tools verantworten, sondern auch die, die in den Stores genutzt werden. Und bei einem Research vor Ort, das war ein Shadowing, das heißt, wir waren wirklich in der Niederlassung und haben beobachtet. Und da haben wir eben KundInnen gesehen, die sich Brillen, also Fassungen aufprobieren und dann ganz, ganz nah an den Spiegel gehen, um sich zu erkennen. So, und das war zumindest für mich eine neue Erkenntnis. Also ich habe nicht so eine hohe Stärke, ich ziehe meine Brille quasi nur zum Arbeiten am Computer auf. Aber klar, also wenn du dir vorstellst, du hast eine ganz hohe Stärke und probierst dir in der Niederlassung Fassungen auf, die Fensterglas drin haben, dann siehst du dich ja nicht im Spiegel. So. Und das war ein beobachteter Schammoment bei unseren KundInnen. Und ja, vielleicht für die Niederlassungen, die sehen das quasi jeden Tag, war das irgendwie ganz normal. Für die KundInnen ist das auch ja ein unangenehmer Moment, aber kennen sie auch schon. Aber wir hatten dann irgendwie sofort eine Idee. Und zwar gibt es im Online-Store ein Produkt, also kannst du die Brillungen virtuell aufprobieren. Und du kannst da auch deine eigene Brille anbehalten. Die wird dir quasi mit KI automatisch aus dem Gesicht radiert und du kriegst die neue Brille, die du ja ausgewählt hast, auf. Und ja, als wir das eben in der Niederlassung beobachtet haben, haben wir uns gedacht, ja, wieso bringen wir nicht diese Technologie auch in die Niederlassungen? Also dort könnte es tatsächlich dann auch Mehrwert schaffen, eben für die, die eine sehr große Stärke haben. Und da haben wir letztens einen kleinen Test gemacht in den Niederlassungen, um eben herauszufinden, ob das was wäre, was wir ja größer implementieren können.
Das verstehe ich sehr gut. Also ich finde es total spannend, dass so, wie ihr das so beobachtet. Ne? Also ich hätte jetzt nicht darüber nachgedacht. Ich habe auch eine Brille. Ich nutze sie auch ganz oft zum Arbeiten, aber vor allem zum Autofahren. Ich habe irgendwie so ne, 0,25, 0,75. Also quasi nix. Ich könnte auch mit Fensterglas, ich könnte auch ohne. Aber es ist angenehmer, es ist leichter mental auch. Ne? Ich muss mich weniger konzentrieren, für die Augen ist es entspannter und so weiter. Aber klar, dieser standardblöde Spruch, den es ja gibt, wenn jemand richtig viel Sehstärke hat und jemand ohne Brille zieht dann diese Brille auf und sagt, oh, wie kannst du damit sehen? Ja, oh. Das ist halt genau das Gegenteil. Ne? Also ohne siehst du halt nichts. Und dann weißt du, wie schlecht die Person ohne Brille sieht. Also den Punkt hätte ich jetzt zum Beispiel nicht im Kopf gehabt, dass das vielleicht auch ein Problem ist.
Ja, eben. Ich auch nicht. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass sich das Tragen von Brillen ja zum Glück jetzt nicht mehr schambehaftet ist. Jetzt ist es ja mittlerweile wirklich ein modisches Lifestyle-Accessoire geworden. Und es werden auch tatsächlich viele Brillen einfach aus modischen Gründen in unserem Online-Shop bestellt oder eben in der Niederlassung gekauft, die einfach Fensterglas drin haben. Ich glaube, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten war das noch sehr viel schambehafteter, eben eine Brille zu tragen.
Ja, und es ist auch so ein Kulturthema, ne? Es gab, war das Südkorea, wo es vor einiger Zeit dann irgendwo auf einmal dieses Novum gab, dass eine Nachrichtensprecherin mal eine Brille getragen hat. Und das irgendwie auch noch nicht so, ich kann mich auch irren. Ich kann vollkommen falsch sein, aber ich meine, so etwas mal gehört zu haben. Ich finde Brillen als modisches Accessoire super. Also ich finde auch in Ordnung, wenn Leute Brillen tragen, die eigentlich keine Brille brauchen. Wenn es denen steht und wenn die sich damit besser fühlen, tut dir niemandem weh und sieht wahrscheinlich auch noch in vielen Fällen gut aus.
Ja, kleiner Funfact, weil du Kultur ansprichst, ist quasi in zum Beispiel Spanien, Italien werden sehr viel mehr Fensterglas modische Brillen verkauft als in Deutschland. Also dort sind die Leute auch noch einfach ein bisschen modisch orientierter und an Trends interessiert.
Man darf dann schon auch ein bisschen überrascht sein über die verschiedenen Kulturen und die unterschiedliche Art und Weise, wie man so mit so etwas und auch mit Ästhetik beispielsweise, ne, so umgeht. Da wird einem nicht langweilig, um vielleicht damit zur vierten Emotion, die du genannt hast, überzuleiten. Also Langeweile. Du hattest gesagt, das ist eine von den vier Emotionen, die du besonders wichtig findest für die Produktarbeit. Warum Langeweile?
Ja, also auch genau da wie Reibung kann es tatsächlich im Beratungsprozess sowohl in der Niederlassung offline als auch online helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber tatsächlich haben wir das auch beobachtet in der Niederlassung und haben das als Trick erzählt bekommen von optischen Fachkräften, dass sie, wenn sie eben merken, im Beratungsprozess, die KundInnen können sich vielleicht nicht so gut entscheiden zwischen, haben dann noch 4, 5 Fassungen, die sie ständig auf- und absetzen und so, dann hilft es manchmal, wenn sie quasi unter einem Vorwand kurz ins Büro gehen, die KundInnen mal kurz alleine lassen und dann, was dann passiert ist, dass die KundInnen eben diesen sozialen Druck dann an der Stelle kurz nicht mehr spüren, dass sie sich jetzt entscheiden müssen, sondern sie haben quasi einen kurzen Moment für sich und treffen dann eine bessere Entscheidung und fühlen sich dann auch sicherer mit dieser Entscheidung. Und das ist ja im Grunde genauso die Analogie zu diesem Labor-Illusion-Effekt, zu diesem Arbeitsillusionseffekt, den wir vorher quasi im digitalen Kontext gesehen haben. Und das finde ich ganz spannend, dass das eben auch helfen kann. Auch da, also nicht nur schnell, sondern auch mal einfach so einen kurzen Moment durchatmen und Pause kann eben helfen, dass man sich besser fühlt mit der Entscheidung.
Das finde ich vor allem deswegen spannend, weil wir an anderer Stelle auch schon mal, wir beide so über das Thema Kreativität und Denken und so weiter auch gesprochen haben und mit, es gibt so einen offenen Denkmodus, so einen geschlossenen Denkmodus und wenn ich halt jetzt natürlich immer sehr eine Aktion nach der nächsten feuer und das kann ja eben sein, ich stehe jetzt hier, ich will von dir eine Entscheidung, ob du die Brille jetzt kaufst oder nicht oder wir weitermachen sollen, dann ist das natürlich, ich bin so fokussiert, ich muss das jetzt machen, ich kann da nicht so rumsinnieren, rumschweifen, entspannen auch so ein bisschen, um halt Eindrücke, ich sag mal so etwas unbewusster auch einfach zu verarbeiten und ich glaube gerade bei Brillen, ich kenne halt nur meine eigenen Erfahrungen als Brillenkäufer. Da ist halt auch eine ganze Menge einfach Bauchentscheidung, weil faktisch sind die meisten Brillen ziemlich gleich. Ich kann den Preis abwägen, funktional kann ich vielleicht noch über die Größe der Gläser nachdenken, ob ich die eher groß haben will, damit auch die Ränder abgedeckt sind. Wenn ich zum Beispiel eine Brille habe, die automatisch nachdunkelt und ich habe so ganz kleine Brillengläser nur, dann habe ich natürlich trotzdem, wenn die nachdunkeln, viel, wohl noch Licht irgendwie an die Augen. Über sowas kann ich nachdenken. Aber alleine der Formfaktor, und du hattest das eben ja angesprochen mit den Fensterglasbrillen, die in bestimmten Kulturen oder bestimmten Bereichen häufiger gekauft werden, das ist ja voll emotional und das braucht, glaube ich, auch so ein bisschen, ne, dieses mal durchs limbische System gehen lassen.
Richtig. Ich war vor 2 Tagen tatsächlich in der Niederlassung und habe mir eine neue Brille ausgesucht. Und ich finde das immer so ein Aha-Moment, weil ich bin auch total überfordert, wenn ich mir quasi verschiedene Fassungen an der Wand anschaue oder eben auch online im Online-Shop scrolle. Also für mich sieht irgendwie nach dem zweiten Mal scrollen, sehen alle Brillen gleich aus. Ich finde, das kann man einfach nicht so gut unterscheiden wie, okay, das ist ja eine grüne Hose, das ist ein rotes T-Shirt, sondern und also ich finde, was die in den Niederlassungen wirklich gut machen, ist eben diese Emotionen der KundInnen einzufangen. Also ich wusste eigentlich schon ziemlich genau, was ich wollte, aber auch da, wie du angesprochen hast, ist eben so dieser anatomische Fit total wichtig. Also weil bestimmte Gläser oder Fassungen passen eben nicht auf jedes Gesicht. Ne? Also Gesichter sind, keine Ahnung, breiter, länger, dann ist die Nase eher hoch oder flach, die Wangenknochen. Also das muss, es gibt einfach bestimmte Rahmenbedingungen, Anfassungen, die dann eben anatomisch gut zu dir passen. Und wenn jetzt aber die Kundin, der Kunde quasi schon ein bestimmtes Bild im Kopf hat, so, ich möchte jetzt aber unbedingt eine große Kunststofffassung oder eine randlose, und das dann aber nicht zusammenpasst mit dem anatomischen Fit, dann müssen die in der Niederlassung das ja irgendwie schaffen, die Kunden dann trotzdem dort abzuholen und ihnen was vorzustellen, was sie dann trotzdem auch emotional abholt. Und das ist echt, ja, so die Meisterklasse, würde ich sagen, wo wir eben auch noch lernen können, wie können wir das dann eben auch im digitalen Kontext irgendwie schaffen.
Ich habe mir als selber als Verbraucher eine Sache rangeschafft, die kommt aus einer wilden Vergangenheit, wo ich auch mal einen kleinen Kurs gemacht habe, wie man Parfum selber macht. Und habe mir da abgeguckt, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und gerade bei Brillen mit Riesenwänden mit tausend Gestellen, wo ich eh überfordert bin, nicht zu sagen, ich hätte gerne eine Brille, die diese Anforderungen erfüllt, im Sinne von, ne, Kunststoff, wie du gesagt hast, Rahmen, kein Rahmen etc., sondern zu sagen, ich möchte eine neue Brille, ich brauche sie für folgenden Kontext. Oder ich möchte so und so damit wirken. Also jetzt bin ich ja auch als Speaker unterwegs, genauso wie du auch ja ab und zu. Und dann sage ich, ich möchte eine Brille, die mit der ich kompetent wirke. Oder mit der ich besonders kreativ wirke. Oder eine, die ich in meiner Freizeit gut tragen kann. Die ich vielleicht tragen kann, wenn ich viel Sport mache. Und dann einfach auf die Expertise der VerkäuferInnen zu vertrauen, auch ein Stück weit. Ja, haben wir schon wieder das Thema Angst, aber ich würde denen erstmal vertrauen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, aber ich hole mir diese Expertise mit rein und sage, bitte schlagen Sie mir was vor. Und bei Parfum, und deswegen kommt das ist nicht zu sagen, ich möchte ein Parfum, das nach Rose riecht, sondern wo ich sage, das soll Folgendes hervorrufen oder es soll in diese Richtung gehen. Es soll irgendwie ein sportlich junger Duft sein. Und dann ist ja fast egal, was da für ein Duft kommt, wenn er diesen Anforderungen entspricht. Und da können wir dann Parfümeure oder ähnliche dann eben besonders gut dabei helfen.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich glaube, genau solche Fragen wirst du auch in der Niederlassung gestellt bekommen. Wie willst du damit wirken? Für welchen Zweck? Sitzt du sehr viel am Bildschirm? Bist du viel draußen? Also das alles gehört zum Beratungsprozess ja mit dazu. Du musst eben nicht nur auf diesen anatomischen Perfect Fit schauen, sondern eben auch Stilberater sind gleichzeitig. Und da brauchst du wirklich sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und Empathie und eben auch Verständnis. So.
Und da finde ich so eine Entschleunigung, die da mit Langeweile zusammenhängt, sehr förderlich. Wo ich mir tatsächlich noch ein bisschen schwer mit tue, ist Langeweile im Team, also im Produktteam. Ähnliches ist auch wieder sehr stark mit dem Thema Kreativität und vielleicht auch Innovation und so weiter zusammen. Oder wo siehst du die Emotionen in dem Kontext als besonders relevant?
Wir leben ja in einer Welt, die eben sehr, sehr schnell ist, wo wir dann auch schnell mal reizüberflutet sind, weil wir eben ständig Notifications checken auf dem Handy oder schnell hier noch das machen. Oh, hier nochmal 10 Minuten Zeit zwischen 2 Meetings, also quetsche ich die Aufgabe nochmal schnell rein. So, wir erlauben uns im Normalfall ja gar nicht mal so 10 Minuten Pause, mal ein kurzes Durchatmen. Und das ist aber super, super notwendig für unser Gehirn. Warum? Also selbst Steve Jobs zitiere ich da sehr gerne, der hatte diese 10-Minuten-Regel, die besagt, wenn du ein komplexes Problem nicht in 10 Minuten lösen kannst, dann steh auf und geh spazieren. So. Und spazieren heißt wirklich spazieren gehen, also ohne Handy, ohne Podcast auf den Ohren. Im besten Fall schaut man noch in die Natur auf etwas Grünes. Und diese Bewegung, die aktiviert dann eben auch noch ganz andere Gehirnareale. Das wird ein Hormon, das heißt Irisin, stimuliert. Das fördert neuronales Wachstum. Manche nennen es auch das Kreativitätshormon. Und so diese Kreativität, die passiert quasi im Momenten zwischen Denken und Nichtstun. Und ich glaube, wir müssen uns auch im Arbeitsalltag mehr erlauben, ab und zu in dieses Nichtstun zu kommen und das eben nicht zu betrachten als, oh, jetzt bin ich ja nicht produktiv, sondern dieses Nichtstun oder auch mal eine kurze Pause als notwendige, produktive Ressource betrachten. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Entweder man schafft sich einen Hund an, der einen eben zwingt, ab und zu rauszugehen am Tag und mal kurz spazieren zu gehen. Oder man probiert die Pomodoro-Technik aus, dass man eben 25 Minuten arbeitet, dann 5 Minuten Pause. Oder man sagt, okay, ich gehe jetzt wirklich bewusst mal kurz an die Kaffeemaschine und guck mal irgendwie raus aus dem Fenster. Oder Ja, ich glaube auch die Situation, dass einem eher nach Feierabend irgendwie dann beim Sport oder unter der Dusche irgendwie die Ideen kommen, die einem den ganzen Tag über nicht gekommen sind. Und das ist eben genau dieser Effekt. Also genauso wie Schlafen ja auch essentiell wichtig ist für unser Gehirn, weil es da sich selber reinigt und eben Erinnerungen verfestigt, ist auch tagsüber sind Pausen und erlaubte Langeweile super wichtig, um dann wieder produktiv zu sein. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen vergessen.
Den Eindruck habe ich manchmal auch, ehrlicherweise. Also ich finde die Idee mit dem Aufstehen und Spazierengehen mega. Jetzt nicht nur, weil ich auch leidenschaftlicher Spaziergänger und Wanderer bin und auch einen Hund habe und deswegen ja auch schon mal raus muss und so weiter. Aber es kommen immer tausend Ideen und manchmal finde ich es auch fast schon anstrengend. Das ist genauso, wenn man abends im Bett liegt oder duscht oder ähnliches, dass man denkt, ach ja, das stimmt, das wolltest du auch noch machen. Ach ja, das ist auch noch, ach, das wäre eigentlich auch witzig, wenn ich das mal machen würde. Und dann, gut, dass es da noch einen Filter gibt und dass ich da nicht alles verfolge, was ich irgendwie in so einer kreativen Langeweile-Phase irgendwie alles so ansammle. Aber das ist schon, ich kann schon nachvollziehen, jetzt zumindest ein bisschen besser als vorher, warum Langeweile eigentlich wichtig ist. Das war mir gar nicht so bewusst vorher. Daher da schon mal vielen Dank. Jetzt haben wir über Angst, Reibung, Scham und Langeweile gesprochen. Das waren die Emotionen, von denen du sagst, dass die besonders relevant sind für die Produktarbeit. Ich würde gerne jetzt zum Ende dieser Episode, dieser Folge mit ein paar Tipps abschließen. Meinetwegen auch mit einem. Gibt's ein oder zwei Tipps, die du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, rund um das Thema Emotionen in der Produktarbeit?
Ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich gerne mitgeben würde, ist, dass wir Emotionen nicht als einen Störfaktor betrachten im Arbeitsleben, weil wir denken ja, wenn wir in der Arbeit ankommen, dass dann Emotionen keinen Platz mehr haben und so, jetzt bin ich nur noch ein rationaler Mensch vor dem Computer, ist nicht so, sondern wir sind ja immer ein ganzer Mensch und vielleicht auch die Emotionen, die ich von zu Hause mitgetragen habe, die sind ja dann trotzdem da. Wenn man Energie aufwendet im Arbeitsalltag, diese Emotionen zu unterdrücken, dann ist das Energie, die eigentlich in produktive Arbeit fließen könnte. Das heißt, es macht total Sinn, auch aus Effizienzgründen, Emotionen ja, zu betrachten und zu gucken, was sagt mir diese Emotion. Und das eben nicht nur bei Usern zu gucken, wo sind vielleicht Hemmschwellen, wie können wir die abbauen, wie können wir die berücksichtigen in der Produktentwicklung, sondern eben auch bei sich selber. Und Emotionen werden ja auch oft ja, als Soft Skills benannt und als irgendwie positive oder negative Emotionen. Ich bin eher Fan davon, es gibt angenehme und nicht angenehme Emotionen, aber jede Emotion ist quasi eine Datenquelle, die uns etwas sagen möchte. Und wir müssen da einfach nur genau hinschauen und gucken, was möchte die uns sagen und wie können wir die eben mit integrieren. Denn ich glaube, es ist gar keine Frage, ob wir Emotionen berücksichtigen müssen im Produkt, sondern wie. Weil Emotionen sind sowieso immer da, sowohl bei uns als auch bei unseren EndkundInnen.
Dann hoffe ich, dass ihr als ZuhörerInnen jetzt einiges mitnehmen konntet an Ideen, an Inspirationen. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr euch nicht gelangweilt habt während dieser Folge, obwohl es eine der Emotionen ist, über die wir heute gesprochen haben. Stefanie, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank.
Und wenn ihr noch eigene Erfahrungen rund um das Thema Emotionen in der Produktarbeit habt, dann fühlt euch gerne frei, eure Erfahrungen in unserem Blogpost als Kommentar oder auch auf LinkedIn mit uns und anderen zu teilen.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.